Konstruieren wir mal eine Geschichte. Da ist Brigitte. Sie ist circa 16 Jahre alt und durch eine Freundin wird sie zu einer christlichen Freizeit eingeladen. Brigitte erlebt dort eine fantastische Gemeinschaft. Sie singt die Lieder begeistert mit, ist fasziniert von den offenen und guten Gesprächen, die sie zum ersten Mal erlebt, wie junge Leute ganz natürlich mit Jesus, mit Gott reden. Noch in der Freizeit spricht sie mit ihrer Freundin darüber. Die Freundin versucht, Brigitte zu erklären, warum hier alle so fröhlich sind. Sie sagt, wir haben erfahren, dass Jesus Christus lebt. Er gibt uns Freude. Mit ihm sprechen wir über alle Probleme und Sorgen. Er hilft uns. Wenn du mit Jesus Christus lebst, bist du nicht allein. Das Gespräch endet mit einem Gebet. Brigitte legt ihr Leben in die Hand Gottes. Sie wird Christ. Dann endet die Freizeit. Und Brigitte kommt nach Hause. Ihre Eltern verstehen sie nicht. Ihr Bruder macht sich über sie lustig. In der Schule hält man sie für verrückt. Ihr Religionslehrer analysiert ihre Begegnung mit Jesus Christus. In ihrem Bekanntenkreis wird sie immer einsamer. Was meinst du, wie wird Brigitte weiterleben? Wird sie den Weg weiter mit Jesus gehen? Bist du vorbereitet auf ein Leben gegen den Strom? Denn Christsein heißt gegen den Strom schwimmen. Diese konstruierte Geschichte steht stellvertretend für viele. Und dabei macht man häufig eine merkwürdige Erfahrung. Es gibt außerordentlich viele, vor allen Dingen junge Christen, die ein Leben mit Jesus beginnen und dann in ihrem Christsein auf der Strecke bleiben. Sie beginnen in einer gewissen Hochstimmung und fallen in ihrem alltäglichen Leben auf die Nase. In manchen Fällen wurden sie sehr einseitig informiert. Man sagte ihnen, wenn du Jesus Christus hast, dann bist du nicht mehr einsam. Jesus macht dein Leben froh. Vielleicht kennst du das Lied, wenn du Jesus kennst, bist du nicht einsam mehr. Wir haben das hier auch schon gesungen. Eigentlich unrealistisch. Ja, eine falsche Verkündigung. Brigitte merkt, das alltägliche Leben sieht eben anders aus. Manche Probleme scheinen sogar erst zu kommen, wenn ich Christ werde. Damit wurde sie nicht fertig. Und was passiert? Langsam stirbt das ab, was einmal in ihrem Leben begonnen hat. Wenn man Christ wird, ist eben nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. So nach dem Motto, komm zu Jesus und alles wird gut. Als Christ bin ich immer noch Mensch und habe nach wie vor Probleme, mit denen ich klarkommen muss. Einsamkeit, Arbeitslosigkeit, Depression, Krankheit, Leid. Als Christ nehmen manchmal die Probleme sogar noch zu. Und das hat seine Gründe. Unsere Mitmenschen haben ihre Probleme mit Christen, die Johannes 14, Vers 6 leben und bezeugen. Für uns Christen gibt es nur diesen einzigen Weg. Nicht viele, sondern einen Weg. Außerdem erinnern und bezeugen wir Christen die Sündhaftigkeit des Menschen und damit die Abhängigkeit vom Opfer und Sühnetod von Jesus Christus. Damit ecken wir an. Und noch einen weiteren Gegenspieler haben wir als Christen auf den Plan gerufen. Den Teufel, den Satan, der mit allen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, uns davon abhalten will, bei Jesus, bei Gott zu bleiben und anderen Menschen diesen Weg zu Gott, zu Jesus zu zeigen. Deswegen heißt es in 1. Petrus 5, Vers 8, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Das hat für uns als Christen die Konsequenz, als Christ kriege ich Ärger. Als Christ nimmt die Anfechtung in meinem Leben zu. Mein Leben als Christ zieht Kreise, die ich mir nicht unbedingt wünsche. Als Christ bin ich der Feind der Welt. Als Christ habe ich mich auf Gegenwind einzustellen. Tolle Aussichten. Wirklich tolle Aussichten. Gegenwind. Das Predigtthema von heute, Gegenwind gehört zum Glauben. Gegenwind gehört zum Glauben. Und damit sind wir beim Predigttext von heute. Und das ist wahrlich ein Schwarzbrottext. Da muss man wirklich gut kauen. Ich lese uns den Text. Wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Sie würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet, denn die Welt liebt ihresgleichen. Doch ihr gehört nicht zur Welt. Ich habe euch aus der Welt heraus erwählt. Das ist der Grund, warum sie euch hasst. Denkt an das, was ich euch gesagt habe. Ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie sich nach meinem Wort gerichtet haben, werden sie sich auch nach eurem Wort richten. Doch alles, was sie gegen euch unternehmen, ist gegen meinen Namen gerichtet. Denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen gesprochen hätte, hätten sie keine Schuld. So aber haben sie keine Entschuldigung für ihre Sünde. Wer mich hasst, hasst auch meinen Vater. Wenn ich nicht Dinge unter ihnen getan hätte, die kein anderer je getan hat, hätten sie keine Schuld. Nun haben sie diese Dinge aber gesehen und trotzdem hassen sie sowohl mich als auch meinen Vater. Doch es musste so kommen, weil sich erfüllen sollte, was in ihrem Gesetz steht. Sie haben mich ohne Grund gehasst. Dieser Schwarzbrottext ist schwer verdaulich. Das hören wir nicht so gerne, diese Worte. Jesus macht hier eine klare Ansage. Wenn wir an ihm bleiben und er in uns wohnt, dann bedeutet das wahrlich nicht gerade Komfort. Das Gegenteil davon kündigt er an. Das ist immerhin fair. Er macht uns nichts vor. Er sagt klipp und klar, was auch auf uns Christen zukommt. Wer Jesus nachfolgt, weiß, worauf er sich einlässt. Jesus lässt uns nicht im Unklaren, was Nachfolge bedeutet. Er redet Tacheles, Klartext. Von einem gemütlichen Leben auf der Erde kann wahrlich keine Rede sein. Jesus verspricht uns weder Luxus noch Ruhe. Tolle Aussichten. Zwei Begriffe sind zu klären. Zunächst der Begriff Christ. Überall, wo in unserem Text euch, ihr, eurem steht, sind wir Christen angesprochen. Auf einen Nenner gebracht heißt Christ zu sein. Wenn du Christ bist, dann bist du ein Nachfolger Jesu Christi. Zweitens, du bist nach deinem Herrn genannt. Und dir wird es ähnlich ergehen wie ihm. Die Bibel macht 7 Hauptaussagen über unsichtbare Realitäten, die für unser Leben als Christen gelten. Und je genauer wir darüber Bescheid wissen, desto besser. Für einen Christen ist Gott Realität. Für einen Christen ist Satan Realität. Ihn gibt es wirklich. Sünde ist im Leben des Menschen Realität für den Christen. Auch der Himmel ist keine Einbildung, ist Realität. Genauso wie es die Hölle gibt. Jesus Christus ist Realität und Vergebung ist Realität. Kommen wir zum zweiten Begriff, Welt. Dieses Wort wird in der Bibel mit verschiedenen Inhalten gefüllt. Welt kann Kosmos heißen. Damit ist die gesamte Schöpfung Gottes gemeint. Bei Paulus ist es die Menschheit, für die Jesus Christus gestorben ist. Christus versöhnt die Welt, also die Menschen, mit seinem Vater. Dieser Welt gilt das Heil Gottes. Und mit Welt wird die von Gott abgefallene Ordnung angesprochen, in der Satan regiert. Er wird auch Fürst dieser Welt genannt. Und bei Johannes finden wir vorwiegend die letzte Bedeutung. Auch hier in Kapitel 15 wird von der Menschheit gesprochen, die sich von Gott abgewandt hat. Sie gehört zum Wirkungsbereich des Satans. Welt ist mehr als eine bestimmte Lebensform. Welt heißt also nicht Mode, Musik, Kino, Fernsehen, Tanzen. Viele Christen meinen das, wenn sie Welt sagen. Doch damit wird die Welt verharmlost. All diese Dinge können Instrumente der Welt sein. Aber sie sind nicht das Eigentliche. Die eigentliche Welt sitzt tiefer. Sie kann in christlichen wie in nichtchristlichen Lebensgewohnheiten zu Hause sein. Wir finden sie in gutbürgerlichen Traditionen genauso wie in den Vergnügungszentren der Großstädte. Christen leben in der Welt, aber sie sind nicht von der Welt. Böse Zungen sagen, für die Christen ist die Welt ein Wartesaal. Sie warten auf den Himmel und wissen mit der übrigen Zeit, die sie haben, nichts anzufangen. Thema der Predigt, Gegenwind gehört zum Glauben. 3 Punkte, die Art des Gegenwindes, der Grund des Gegenwindes und der Trost im Gegenwind. 1. Punkt, die Art des Gegenwindes. Wenn der Herr vom Hass der Welt spricht, dann meint er nicht den Hass innerhalb der Welt. Das kennen wir ja auch. Wir wissen, dass die Welt voll Feindschaft und Bitterkeit und Zerwürfnis ist. Die Menschen hin und her sind verbittert. Jesus redet aber in diesem Abschnitt von dem Hass der Welt gegen die Kinder Gottes, gegen uns Christen. Der Christenhass wird immer größer. Als erster wurde Abel wegen seines Glaubens von seinem Bruder Kain ermordet. Hinter dem Hass steht der Gegenspieler, steht der Teufel. Er weiß auch, dass Jesus gekommen ist, seine Werke zu zerstören. Er will ihm die Macht über die Menschenseelen entreißen. Jesus will den Menschen für die himmlische Herrlichkeit gewinnen. Und durch die Jahrtausende ist Satan der Fürst dieser Welt gewesen. Er hat den Menschen unter die Obrigkeit der Finsternis gebracht. Und nun soll er entthront werden? Glaubt mal nicht, dass Satan da tatenlos zusieht. Er wird da kämpfen um die Menschen. Satan will das natürlich vereiteln. Kaum war die Nachricht von dem neugeborenen König der Juden in den Straßen Jerusalems bekannt, da erschrak der Teufel. Er zitterte um seine Macht. Der Kindermord in Bethlehem war eine Mobilmachung der Hölle. Es gelang dem Teufel nicht, Jesus umzubringen. Deshalb trat er ihm später in der Wüste entgegen mit Verlockungen, Versuchungen. Zu Macht und Ehre musste es ihm doch gelingen. Satan versprach Jesus alle Reiche der Welt und dachte, wenn du das in Aussicht stellst, dann wirst du es bei ihm schaffen, wie damals bei Eva im Paradies, wo er ihr versprochen hat, ihr werdet sein wie Gott. Jesus aber wies diesen Angriff ab. Der Teufel kam jedoch immer wieder. Bald gebrauchte er die Pharisäer und Schriftgelehrten als seine Werkzeuge und dann die Jünger selbst. Als Jesus seinen Jüngern sagte, dass er viel leiden müsste und getötet würde, antwortete ihm Petrus, Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir nur nicht. Jesus erkannte aber, dass hinter all dem der Satan stand. Darum rief er aus, weiche von mir, Satan. Bis nach Golgatha, hat der Teufel den Herrn verfolgt. Selbst am Kreuz ließ er ihm keine Ruhe. Dort trat er ihm nahe mit der Frage, wo ist nun dein Gott? Wir wissen, wie verlassen der Herr Jesus auf Golgatha sich gefühlt hat, als er ausrief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir fragen, wie war und wie ist das möglich, dass die Welt ihren einzigen Wohltäter so hasste? Das ganze Leben Jesu war Liebe und Wohltun. Der Zweck seines Kommens, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Also uns Menschen, dich und mich. Er wollte uns Menschen erlösen von dem Fluch der Sünde. Er wollte uns das verlorene Paradies wieder erschließen. Und als Lohn für all diese Liebe und die vielen Wohltaten erhielt er von der Welt Hass und Verachtung, Lüge und Lästerung, Geißel, Dornenkrone und schließlich das Kreuz. Und Jesus betete am Kreuz noch für seine Feinde. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Nachdem sich der Herr durch seine Himmelfahrt der Sichtbarkeit entzogen hat, richtet sich der Hass gegen seine Jünger. Johannes schreibt daher, seid daher nicht überrascht, liebe Geschwister, wenn euch die Welt hasst. Und Paulus sagt zu Timotheus, alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Doch Jesus steht hinter seiner Gemeinde Und das ist gut zu wissen. Es ist ein Trost, ein Zuspruch. Ehe Jesus wird in den Gläubigen verfolgt, sagt er doch, wer euch antastet, der tastet mich an. Saulus rief er zu, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er sagt nicht, was verfolgst du die Gläubigen? Wenn unser Leben mit Jesus Kreise ziehen soll, müssen wir unseren Auftrag an der Welt erkennen, die ohne Christus verloren geht. Du kommst nicht zufällig mit Menschen ohne Christus zusammen. Du bist an deinem Platz als Licht Gottes gefragt. Du bist an deinem Platz, wo du bist, Licht Gottes. Wer durch sein Zeugnis von Christus Menschen für Jesus gewinnen will, soll wissen, dass er es mit Satan zu tun bekommt. Die Menschen, die man ihm entreißen will, gibt er nicht freiwillig frei. Er macht die ganze Hölle mobil. Solange in einer Gemeinde oder Gemeinschaft der sogenannte Kirchhofsfriede herrscht, macht sich der Teufel auch nicht auf. Aber wenn Menschen aufbrechen, zu Jesus zu gehen, dann beginnt Feindschaft mit dem Gegenspieler. Denn jetzt fürchtet er um die Seinen. Mit dem landläufigen Christentum und dem allgemeinen Predigen ist der Teufel zufrieden. Da geschieht ihm kein Abbruch. Wenn aber klare Bekehrungspredigten gehalten werden, dann wird der Teufel unruhig. Wer rechte Arbeit für Christus verrichtet, den sucht der Teufel zu hindern. Und darum hetzt er den Hass der Welt auf die, die ihm in die Quere kommen. Die Welt bleibt die Welt, ob sie heidnisch oder christlich ist. Nur der Anstrich ist verschieden. Das Wesen der Welt ist Feindschaft wider Christus. Doch ganz gleich, wie hart uns die Menschen zusetzen und wie sehr sie uns anfeinden, sie bilden doch nicht die eigentliche Front. Die eigentliche Front liegt tiefer. Paulus schreibt an die Epheser, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern, und jetzt kommt's, gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Worin äußert sich der Hass der Welt? In Scheltworten, übler Nachrede, Lügen, Verleumdung und dergleichen mehr. Jesus sagt den Gläubigen, die Menschen werden euch schmähen und übel wider euch reden und lügen. Und der Apostel Paulus schreibt, habt keine Angst vor denen, die sich gegen euch stellen und lasst euch nicht einschüchtern. Und dann sagt Petrus weiter, denn wenn ihr ein vorbildliches Leben führt, wie es eurer Zugehörigkeit zu Christus entspricht, werden die, die euch verleumden, beschämt dastehen, weil ihre Anschuldigungen sich als haltlos erweisen. Die giftige Zunge ist eine gefährliche Waffe des Hasses. Sie verwundet das Herz und entehrt den Namen. Welche giftigen Rede musste sich unser Herr am Kreuz anhören? Er aber schalt nicht, als er gescholten wurde. Er drohte nicht, als er litt. Jesus hat seinen Jüngern ein Vorbild gegeben, wie wir ihm in seinen Fußspuren nachfolgen können. Petrus ruft aus, vergeltet Böses nicht mit Bösen und Beschimpfungen nicht mit Beschimpfungen. Im Gegenteil, segnet. Denn dazu hat Gott euch berufen, damit ihr dann seinen Segen erbt. Jesus sagt, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Der Hass des Eigentums, der Welt kann sich auch im Verlieren des Eigentums äußern. In guten Tagen lässt sich das leicht singen, was Luther sagt. Nehmen Sie den Leib, Gut, Ehre, Kind und Weib, lass fahren dahin, Sie haben keinen Gewinn. Aber wenn es darauf ankommt, die Proben zu bestehen, dann verleugnen viele ihren Herrn und ihren Glauben. Zwei Beispiele zur Veranschaulichung. Beispiel 1. Es war während des Krieges, auf einem Hofe lebten Mutter und Tochter zusammen. Plötzlich kamen feindliche Soldaten, die ihnen sagten, sie müssen nun sofort ihr Gehöft verlassen. Die Tochter antwortete, erlauben Sie mir bitte noch einen Wunsch, ich möchte noch einmal auf meinem Harmonium spielen. Dann setzte sie sich an ihr Harmonium und sang ganz laut dazu. Harre meine Seele, harre des Herrn. Alles ihm befehle, hilft er doch so gern. Sei unverzagt, bald der Morgen tagt. Und ein neuer Frühling folgt dem Winter nach. In allen Stürmen, in aller Not, wird er mich beschirmen, der treue Gott. Harre meine Seele, harre des Herrn, alles ihm befehle, hilft er doch so gern. Wenn alles bricht, Gott verlässt uns nicht. Größer als der Helfer ist die Not ja nicht. Ewige Treue, Retter in Not, rett auch unsere Seele, du treuer Gott. Harre meine Seele, harre des Herrn, alles ihm befehle, hilft er doch so gern. Bald höret auf unser Pilgerlauf und die Klagen schweigen. Jesus nimmt uns auf, nach allen Leiden, nach aller Not, folgen ewige Freuden, gelobt sei Gott. Beispiel Nummer 2. Draußen in Afrika lebte eine junge Missionarsfamilie. Der Mann war auf Reisen und nun kamen Hasser des Christentums und der neuen Religion. Sie wollten die Frau fortführen. Da sagte sie ihnen, ich bin gerade dabei, meine Andacht zu halten. Ich möchte sie gerne noch beenden. Dann las sie laut Gottes Wort vor. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Dann sang sie noch das Lied. Weiß ich den Weg auch nicht. Du weißt ihn wohl. Das macht die Seele still und friedevoll, ist doch umsonst, dass ich mich sorgend mühe, das ängstlich schlägt, mein Herz, sei es spät, sei es früh. Dann fiel sie auf die Knie und betete laut für die, die sie jetzt entführen wollten, und bat darum, dass sie ganz standhaft bleiben möge. Als sie Amen sagte, waren die Männer verschwunden. Geben uns diese beiden Beispiele nicht Mut, mitten im Hass der Welt getrost zu sein? Als Christ gilt deine und meine Verantwortung dem Zeugnis. Du sollst von Gott reden, du sollst von Gott leben. Was daraus wird, ist nicht mehr deine Sache, sondern ist Gottes Sache. Der Hass der Welt kann auch bis zur Verwundung, ja bis zum Märtyrertod führen. Und das macht uns Angst. Es kann sein, dass dich die Welt ablehnt. Das Wort Zeuge heißt im griechischen Grundtext des Neuen Testaments Märtyrer. Zeuge gleich Märtyrer. Und die Geschichte der christlichen Kirche ist mit Blut geschrieben. Und wenn wir die Missionsgeschichte uns ansehen, merken wir da nicht, dass sie eine Leidens- und Märtyrergeschichte ist? Wir wissen, schlimm ist es, wenn die Welt die Gläubigen lästert und verfolgt. Aber am schwersten ist es, wenn die Welt eine fromme Miene aufsetzt. Das sehen wir vielerorts. Der Herr sagt nicht umsonst, doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde? Gegenwind gehört zum Glauben. Erstens die Art des Gegenwindes, zweitens der Grund des Gegenwindes. Die Welt liebt das Ihre. Das heißt, dass ihr angehört, was ihr verwandt ist, nämlich alles Eitle, Falsche, die Jagd nach dem Mammon, nach dem Geld, den Vergnügungen und dergleichen mehr. Warum hasst die Welt die Christen, die Kinder Gottes? Der erste Grund des Hasses: Christen sind anders als die anderen. Oder sollten es nach Gottes Willen zumindest sein. Christen machen nicht mehr alle Sünden mit. Nicht, weil sie vollkommen wären, sondern weil ihr Gewissen durch den Heiligen Geist geschärft ist. Sie wissen ganz genau, das darf ich nicht machen. Das ist Sünde. Christen sind in den Augen der Welt in manchen Bereichen zu Spielverderbern geworden. In allen Bereichen, die mit dem neuen Leben in der Heiligung nicht übereinstimmen. Christen wirken regulierend, bremsend, blockierend gegenüber der Welt. Für die Christen ist der Maßstab die Heilige Schrift, die Bibel, die Botschaft von Jesus, das Evangelium. Der zweite Grund des Hasses. Jesus sagt, aber das alles werden sie euch antun um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Gott ist ihnen ein unbekanntes Wesen. Denken wir nur an die frommen Pharisäer. Sie bekämpfen Jesu, um Gottes Ehre zu retten. Ihr Wissen über Gott beruhte nicht auf einer Lebensverbindung zu Gott. Sie kannten Gott nicht als den Vater unseres Herrn Jesus Christi. Weil sie ihn, Jesus, nicht kennen, darum kennten sie auch seine Kinder nicht. Johannes schreibt, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Wer nun aus den Gläubigen von den Zügen Jesu herausstrahlt, wenn wir also wirklich unserem Vorbild nacheifern, dann regt sich Hass in der Welt. Der dritte Grund des Hasses: Christen haben einen Auftrag zur Mission. Machet zu Jüngern alle Völker. Und das hören viele nicht gern. Vor allem die vielen gegen das Christentum stehenden Religionen und Ideologien. Das hörten schon die Menschen zur Zeit Jesu nicht gern. Sonst hätten sie Jesus nicht ans Kreuz geschlagen und seine Jünger nicht verfolgt. Das hören aber auch viele Menschen im christlichen Abendland bestürzenderweise nicht mehr gern. Sie wollen den klaren Missionsauftrag Jesu beiseite schieben und sich auf eine rein materielle Entwicklungshilfe beschränken. Zwei Worte Jesu soll man hierzu bedenken. In Johannes 15, 22 sagt er, wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen gesprochen hätte, hätten sie keine Schuld. So aber haben sie keine Entschuldigung für ihre Sünde. Und in Matthäus 10, 32 heißt es, jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Der Hass schlägt den Nachfolgern aus der antigöttlichen Welt entgegen. Er kann sich in konkreter körperlicher Verfolgung ausdrücken. Er kann Gefahr für Leib und Leben bedeuten. Er kann sich auch in Spott ausdrücken, so nach dem Motto, du Spinner, dein Glaube ist ja lächerlich, deine Denkweise total veraltet. Was du sagst, ist wissenschaftlich, klingt immer gut, wenn man das sagen kann, unhaltbar. Er kann sich in Verachtung ausdrücken, der Hass der Welt. Du Idiot, wer glaubt denn sowas? Er kann sich in Abwendung ausdrücken. Wir schließen dich aus unserer Familie, wenn du Jesus nachfolgst. Welche Stellung sollen die Kinder Gottes in dieser hasserfüllten Welt einnehmen? Sollen sie sich zurückziehen und ein Einsiedlerleben führen? Sollen sie denken, die Welt bleibt doch die Welt? Wir sollen nicht zurückschrecken vor der Welt, indem wir denken, ich gehe lieber mit der Welt. Das wäre falsch. Deshalb sagt der Herr, denkt an das, was ich euch gesagt habe. Ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir in der Nachfolge eines gekreuzigten Heilands stehen. Hat die Welt für Jesus nur eine Dornenkrone und das Kreuz gehabt, dann können wir keine andere Behandlung erwarten. Der Knecht ist nicht größer denn sein Herr. Wenn wir Reben am Weinstock sind, stehen wir in lebendiger Verbindung mit Christus. Dann werden wir so behandelt werden, wie er behandelt wurde. Das ist alles schwer auszuhalten. Das bedrückt irgendwie. Und doch gibt es diesen Trost. Römer 8, 18 ist so ein Vers, der tröstet. Paulus schreibt dort, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Was ist diese Zeit auf Erden? Nichts. Gegenüber der Ewigkeit. Kann man sich ja unheimlich schwer nur vorstellen. Als Christen wissen wir, in unserem Zuhause, himmlischen Zuhause, geht es ewig weiter. Und ich sage es jetzt ein bisschen flapsig, was sind dann die paar Jahre des Hasses, des Leidens hier auf der Erde? Lasst uns die frohe Botschaft von Jesus mutig weitersagen. Lasst uns konsequent als Christen leben. Und auch so Zeugnis für unseren Herrn sein. Wir dürfen wissen, nichts müssen wir aus eigener Kraft tun. Nein, wir haben einen starken Beistand und Tröster, den Heiligen Geist. Wir haben das vorhin in der Lesung gehört. Der Heilige Geist führt uns durch Dunkel, Verfolgung, Leid und Trübsal. Er stärkt uns in Zeiten der Anfechtung und hört unser Gebet um Glaubensgewissheit. Er zeugt von Jesus, unserem Erlöser, und gebraucht uns als seine Boten. Er schenkt die rechten Worte zur rechten Zeit. Und er gibt uns Kraft, den Hass durch die Liebe zu überwinden. Und unser ständiges Gebet sollte eigentlich lauten, Herr, schenke uns bitte die Kraft, auch diejenigen zu lieben, die uns hassen, und sie durch deine Liebe zu dir einzuladen. Das können wir nicht aus uns heraus. Das kann nur der Herr in uns schenken. Gegenwind gehört zum Glauben. Erstens die Art des Gegenwindes, zweitens der Grund des Gegenwindes und drittens der Trost im Gegenwind. Wir gehören einem Herrn, dem gegeben ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Vergesst es nicht, Jesus kann den Hass der Welt zunichte machen. Ihm ist das ein kleines. Der Trost der Kinder Gottes ist, dass dieser Herr bei ihnen alle Tage ist. Er sagt: Seid stark und mutig, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor ihnen, denn der Herr, dein Gott, er ist es, der mit dir geht. Er wird dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Ich habe ganz bewusst mal die ganzen Parallelstellen, die da angegeben sind, drunter geschrieben. Also das ist eine Sache, die wir uns wirklich zurufen dürfen. Er kann die Seinen so schützen, dass ihnen der Hass der Welt nichts anhaben kann. Ein gläubiger Arbeiter wurde in der Fabrik von seinen Arbeitskollegen gehänselt und verspottet. Aber er reagierte nicht darauf, sondern blieb ein fröhlicher Christ. Immer wieder bekannte er seinen Herrn. Da sagten sich die Arbeitskameraden: Da hilft nur eins. Wir müssen bei ihm nach dem Motto handeln: Du bist nicht willig, so brauche ich Gewalt. Etwa 3 bis 4 Kameraden hatten dann den Entschluss gefasst, ihn am gleichen Abend, wenn er in der Dunkelheit nach Hause ging, in der Straße zu überfallen und durchzuprügeln. Gedacht, getan. Als er ahnungslos einige Schritte in die dunkle Straße getan hatte, sprangen sie aus ihrem Versteck, griffen ihn an und verprügelten ihn. Er antwortete nichts und ging still nach Hause. Am nächsten Morgen raunte ihm der Teufel ins Ohr: Das darfst du dir nicht gefallen lassen. Du musst es ihnen heute sagen, dass es eine große Feigheit wäre, wenn 4 Mann über einen Wehrlosen herfallen. Bevor er zur Fabrik ging, schlug er seine Bibel auf und las das Wort: Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Plötzlich kam ihm der Gedanke, dass ihm auch diese Tracht Prügel zum Besten dienen muss. Er fiel auf seine Knie und betete für seine Arbeitskameraden und sagte: Lieber Herr Jesus, schenke mir nun auch die Gnade, dass ich in der Fabrik sie gleich fröhlich begrüßen kann. Als er an die Arbeitsstätte kam, sah er zunächst keinen seiner Arbeitskollegen. Er rief dann: Guten Morgen! Da kam einer zum Vorschein: Hey Ernst, hast du gut geschlafen? Ja. Da kam der zweite: Arthur, hast du auch gut geschlafen? Ja. Seine Arbeitskollegen waren jetzt tief beschämt. Während der Frühstückspause kam einer von ihnen zu ihm und sagte: Verzeih mir, dass ich gestern dabei war. Wir haben heute Morgen damit gerechnet, dass du uns gründlich die Leviten lesen würdest. Und sind nun ganz erstaunt, dass du nichts von den Schlägen erwähnt hast. Lernt man das in deinem christlichen Kreis? Er antwortete: Nein, das lernt man bei Jesus. Der Arbeitskollege kam dann mit in die Versammlung und wurde nach einigen Wochen das Eigentum des Heilandes. So gibt der Herr Kraft und Trost gegenüber dem Hass der Welt. Er sagt: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Johannes 16, Vers 33. Ein weiteres Beispiel: In einer Familie kam die älteste Tochter zum lebendigen Glauben. Eltern und Geschwister hänselten sie deswegen. Der Vater sagte oft: Du willst wohl etwas Besseres sein als wir. Siehe, wir gehen auch am Sonntagmorgen in die Kirche, aber dass du noch an jedem Donnerstagabend in das Nachbardorf läufst und in diesen christlichen Jugendkreis gehst, ist uns unverständlich. Immer wieder bekam die Tochter die Sticheleien zu spüren. Sie betete aber treu weiter für ihre Eltern und Angehörigen. Diese Familie hatte schon seit einigen Jahren ein schweres Leid zu tragen. Einer der Söhne war verschollen und man wusste nicht, wo er sich aufhielt. An einem Morgen öffnete ein Handwerksbursche die Haustür und bat um Unterstützung. Als der Vater ihm dann ein Geldstück in seine Hand legte und ihm dabei in die Augen schaute, entdeckte er, dass dieser heruntergekommene und zerlumpte Handwerksbursche der verschollene Sohn war. In demselben Augenblick wurde er so von der Wut gepackt, dass er ihm an den Rockkragen griff und zur Haustür hinausstoßen wollte. Da geschah etwas Eigenartiges. Die gläubig gewordene Tochter warf sich auf die Knie zwischen Vater und Bruder und sagte: »Vater, tu es nicht, es ist dein Sohn und mein Bruder, ich will mich für ihn verbürgen.« Als der Vater diese Worte hörte, nahm er seinen Sohn beim Arm, führte ihn die Treppe hinauf, öffnete den Wäsche- und Kleiderschrank und gab ihm neue Sachen zum Anziehen. Dann führte er ihn in das Badezimmer und sagte: »Hier kannst du dich waschen und umziehen.« Während dieser Zeit lag die Tochter mit Tränen in den Augen auf den Knien und betete: »Lieber Herr Jesus, was ich soeben gesagt habe, kann ich nicht halten, aber gib du doch, dass mein Bruder bald dein Eigentum wird.« Treu betete sie täglich weiter für ihren Bruder und für die anderen Angehörigen. Nach einigen Wochen kam der Bruder zum Glauben. Groß war nun die Freude, dass sie jetzt jemanden hatte, der mit ihr die Knie beugte. Es kam dann bald ihre zweite Schwester zum Glauben und etwas später auch die dritte Schwester, dann die Mutter und endlich auch der Vater. So wurde die Tochter, die den Hass und Spott ihrer Angehörigen still und geduldig trug, ein Wegweiser für die ganze Familie. Was will der Herr den Gläubigen durch den Hass der Welt zeigen? Die Welt soll etwas sehen von dem sieghaften Glauben, dass der Herr größer ist als der in der Welt ist, nämlich der Fürst der Finsternis. Es bleibt wahr, dass die Pforten der Hölle die Kinder Gottes nicht überwältigen können. Und die Kinder Gottes müssen der Welt den rechten Anschauungsunterricht vom wahren Christentum geben. Sie sollen lebendige Bibeln sein. Wenn die Menschen schon nicht in der Bibel lesen, dann sind wir Christen herausgefordert, lebendige Bibeln zu sein, damit sie erkennen, welche Gedanken Gott mit ihnen hat. Der Herr ruft seinen Kindern zu: In der Welt habt ihr Angst, aber in mir habt ihr Frieden. Und das ist so toll. Ich darf inneren Frieden haben. Und den kann mir auch keiner nehmen. Der Herr sagt: Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn im Himmel ist groß. Das heißt, dass wir als Kinder Gottes, wenn wir um seinetwillen leiden müssen, nicht darüber traurig sein müssen, nicht den Kopf hängen lassen müssen, sondern fröhlich und getrost unseren Weg gehen dürfen. Ja, wir sollen es sogar als ein Geschenk ansehen, für ihn leiden zu können. An anderer Stelle fordert uns der Herr nicht nur auf, fröhlich und getrost zu sein, sondern sagt: Freut euch und hüpfet. Freut euch und hüpfet. Ein Gottesmann sagte, und jetzt mal genau hinschauen, weil das ist ein so toller Satz, ich werde ihn auch zweimal vorlesen: Es ruht ein tiefer Segen in den Leiden um Jesu Willen. Sie sind die Dornen unter dem Kissen, dass sie nicht einschlafen und verweltlichen und einmal mit der Welt untergehen. Es ruht ein tiefer Segen in den Leiden um Jesu Willen. Sie sind die Dornen unter dem Kissen, dass sie, die Christen, nicht einschlafen und verweltlichen und einmal mit der Welt untergehen. Die Anfechtung sollten wir nicht verdrängen. Übrigens, Anfechtung ist keine Sünde. Ganz wichtig. Als Christen sind wir Anfechtung ausgesetzt. Solange die Christen in der Welt unterwegs sind, werden sie Angefochtene sein. In 1. Petrus 1, Vers 6 heißt es, ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet, da hilft kein Überspielen und kein Verdrängen. Unsere Kinder haben früher, wenn irgendwie eine brenzliche Situation kam, die Augen zugemacht. Machen wir vielleicht als Erwachsene auch noch. Augen zu. Unsere Kinder glaubten damit, sei die Gefahr gebannt. Heute lachen wir darüber. Und doch entspricht das der Praxis mancher Christen. Aber wir haben keinen Grund, die Augen zu schließen. Wir haben einen Herrn, der stärker ist als jede Anfechtung. In seiner Kraft wird unser Leben Kreise ziehen, gegen alle Widerstände. Das Leiden des Jüngers ist eng mit dem Leiden seines Herrn verknüpft. Jesus sagt, denkt daran, dass sie mich vor euch gehasst haben. Und der Knecht, der Diener, ist nicht größer als sein Herr. Zusammengefasst heißt das, vergiss nicht, ich bin den Weg vorausgegangen. Es wird nun alles darauf ankommen, dass diese theologische Aussage in deinem Leben zu einer praktischen Erfahrung wird. Ich komme zum Schluss. Ganz wichtig in dieser Situation, das war ja nun harter Tobak, wirklich Schwarzbrot, Worte, die uns nicht gefallen, die uns Angst machen. Du bist nicht allein. Und da bitte ich dich noch einmal, gut zuzuhören, genau hinzuhören. Du bist nicht allein, der Herr ist bei dir. Und das ist keine fromme Phrase, sondern Realität. Er kennt deine Situation, er hat die Welt bereits besiegt. Diese Welt ist eine besiegte Welt. Er sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden, besiegt. Und wenn dich die Welt noch so sehr hasst, du hast es mit einer überwundenen, mit einer besiegten Welt zu tun. Der Vater ist da. Liebe Geschwister, es hilft nichts, die Augen zu verschließen. Es hilft nichts, vor der Welt zu fliehen. Lasst uns nicht so tun, als hätten wir es mit einer freundlichen und wohlgesinnten Welt zu tun. Wir dürfen die Anfechtungen nicht verdrängen. Aber Gott ist da. Jesus Christus ist da, er hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt enden. Und deshalb ist die Feindschaft und der Hass der Welt nur die eine Wirklichkeit. Jesus Christus ist genauso real, das dürfen wir nicht vergessen. Auch dann nicht, wenn unsere Gefühle und Stimmungen, das ist immer ein Problem, weil die uns häufig die Probleme machen, dagegen sprechen. In seiner Kraft kann unser Leben Kreise ziehen, mag die Feindschaft der Welt auch noch so groß sein. Denn wir leben auf der Seite des Herrn, der die Macht der Finsternis besiegt hat. Also, Gegenwind gehört zum Glauben. Wir hatten über die Art des Gegenwindes nachgedacht, den Grund des Gegenwindes und den Trost im Gegenwind. Und zum Nachdenken noch, Gegenwind lässt den Flugdrachen höher steigen. Wenn ich das übertrage, wenn ich mein Leben als Christ führe, gegen den Strom schwimme, dann bekomme ich Segen, Kraft, Reife, ich wachse in meinem Herrn. Amen.